Wir sind jetzt in Kapitel 24. Ich habe die Gliederung dieses Kapitels auf die Folie geschrieben. Wir haben hier Josuas Bundesschluss in Sichem. Und das geht von Vers 1 bis Vers 28. Zuerst ist die Einleitung, Vers 1, dann die Rede Josuas, Vers 2 bis 15. Da gibt es zweierlei Punkte, die hier Josua betont. Zuerst die Gnadenerweisungen Gottes an Israel, von Abraham an bis in die Gegenwart. Und das ist Verse 2 bis 13. Und dann Vers 15 bis 14 und 15, der Aufruf, dem Herrn zu dienen. In Vers 16 bis 24 geht es um die Antwort des Volkes, die heilige Verpflichtung des Volkes. Und dann Vers 25 bis 28 haben wir den Bundesschluss und das Denkmal, das gesetzt wird. Es geht also hier um eine ganz feierliche, öffentliche Sache. Wir befinden uns jetzt in Sichem. Josua, Vers 1, Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem. Sichem ist ja ein schon besonderer Ort in Israel. Sichem, ich erinnere daran, das war der Ort, wo der Ebal und der Garizim sind, die zwei Berge, dort wo Segen und Fluch vorgelesen worden war, wo die Abschrift des Gesetzes geschrieben worden war, als sie ins Land gekommen waren. Sichem ist aber auch schon von ganz alter Zeit bekannt. Weiß jemand, was in Sichem war, wenn wir ganz, ganz weit zurückdenken? Bitte. Die Söhne Jakobs haben dort ein Blutbad angerichtet, ja. Und dort hat ja auch Jakob dann längere Zeit, also er war gewisse Zeit, hat er dort jedenfalls gewohnt, in Zelten. Und als sie auszogen, hatte gesagt, tut weg die fremden Götter von euch. Wir haben das vorher schon erwähnt. Dort war eine ganz besondere neue Hingabe, eine neue Entscheidung für den Herrn in Sichem, nachdem die Söhne Jakobs sich so wie die Heiden benommen haben, im Namen der Religion, Schlimmeres getan haben noch als die Heiden. Und dann auch die Götzen dieses Ortes sich dann angeeignet haben. Dort in Sichem hat Gott zu ihm gesprochen und dann ging es darum, dass jeder sich reinigt und die Götzen wegtut und sich neu dem Herrn weiht und dann sind sie weitergezogen. Das war Sichem, es geht sogar noch weiter zurück. Sichem kennen wir noch von noch etwas. Noch weiter zurück als Jakob kommt Sichem vor in der Bibel. Weiß es jemand wo? Das Erbbegräbnis war dort in der Nähe, ja, richtig. Ja. Also von daher auch schon ein interessanter Ort, wichtiger Ort, aber noch weiter, noch früher zurück, noch weiter zurück. Als Abraham ins Land kam, lesen wir mal 1. Mose 12. 1. Mose 12, Vers 6. Genau, 1. Mose 12, Vers 6 und 7. Abraham kam ins Land damals. Das heißt, er zog aus, Vers 5, mit seiner Frau und mit Lot. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem. Das war die erste Station im Land. Bis zur Terebinte More, die Steineiche des Lehrers. Und die Kanaaniter waren damals im Lande und Jahwe erschien dem Abraham. Das war der Ort, wo der Herr dem Abraham erschienen ist, im Lande, das erste Mal. Jahwe erschien dem Abraham und sagte, deinem Samen werde ich dieses Land geben. Und er baute dort, Jahwe, der ihm erschienen war, einen Altar. Also das ist ein ganz geschichtsträchtiger, wichtiger Ort. Und es wurde da offensichtlich auch ein Heiligtum errichtet, wie wir dann später in Vers 26 erfahren. Vers 26 heißt es, Josua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in sicherem Fest. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte. Die Terebinte kennen wir schon, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Also irgendwann, irgendwie, steht, jedenfalls steht dort ein Heiligtum in Sichem. Also ein Altar war auf alle Fälle von Abraham errichtet worden. Also wir haben hier einen geschichtsträchtigen, wichtigen Ort. Einerseits erinnert er an Abraham, andererseits erinnert er an Jakob, den Stammvater Jakob, und an diesen ganz besonderen, diese besondere Begebenheit dort in 1. Mose 35. Wir können das auch noch schnell lesen, 1. Mose 35, Vers 1, wo Gott zu Jakob sprach in Sichem. Mache dich auf, 1. Mose 35, Vers 1. Und Gott sagte zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mach dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Und Jakob sagte zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider, und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Eine ganz wichtige Station dort, Vers 4. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die in ihren Ohren waren, die haben sie sich natürlich auch geholt von den Heiden. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Diese Terebinte schon wieder, die Steineiche bei Sichem. Und der Schrecken Gottes kam dann über die Städte ringsum. Also ein ganz wichtiger Ort, und es scheint so, als ob hier alles ganz bewusst so hergerichtet wird, dass höchstmögliche Feierlichkeit an einem ganz, also möglichst heiligen Ort arrangiert wird. Das Sichem, wo Jakob dem Götzendienst entsagte und sich reinigte und seine Familie, das war der richtige Ort für eine feierliche Entscheidung und eine feierliche Entsagung dem Götzendienst. Josef versammelte alle Stämme Israels nach Sichem, und er rief die Ältesten von Israel und seine Häupter und seine Richter und seine Vorsteher, und sie stellten sich vor Gott, haben sie sich hingestellt, dort bei einem Heiligtum, das da war. Und Josua sagte zum ganzen Volk, so spricht Jahwe, der Gott Israels. Also hier der alte Josua denkt noch, der alte Josua, der sich schon eigentlich zurückziehen könnte und sagen könnte, so, ich bin jetzt wirklich alt genug, macht ihr, was ihr gut dünkt, was euch gut dünkt, ich gehe jetzt bald sterben. Aber er sieht immer noch eine große Verantwortung dem Volk gegenüber. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, weiche nicht zur Rechten, weiche nicht zur Linken und führe das Volk hinüber. Er hat den Auftrag erfüllt, und immer noch fühlt er sich in gewisser Weise vor Gott verpflichtet, das Volk noch einmal auf das Wort Gottes zu verpflichten. Josua sagte zum ganzen Volk, so spricht Jahwe, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes. Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern Und ich nahm, er sagt, so spricht der Herr, also es spricht alles, er zitiert den Herrn, also er spricht, es ist wie wenn Gott sprechen würde, er zitiert Gott. Ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Ja, und er kam nach Sichem, alle denken an Sichem jetzt, alle. Ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern und ich vermehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Ich habe ganz vergessen, in Sichem, das hätte ich noch sagen sollen, in Sichem, wo der Herr dem Abraham erschienen war, da sagte der Herr, dieses Land werde ich deinem Samen geben. Dieses Land werde ich deinem Samen geben. Es geht um dieses Land. Und es geht um die Verheißung Gottes an Abraham über dieses Land. Also auch das ist, unterstreicht das Ganze, was wir jetzt, wo wir jetzt sind. Ja? Also und ich nahm Abraham, euren Vater, Vers 3, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern und ich vermehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Und Isaak gab ich Jakob und Esau. Und Esau gab ich das Bergland Seir, es zu besitzen. Und Jakob und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab. Damals, als die Geschichte mit Josef war. Vers 5, und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich in seiner Mitte getan habe, und danach führte ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten, und ihr kamt an das Meer, und die Ägypter jagten euren Vätern nach mit Wagen und mit Reitern bis ans Schilfmeer. Da schrien sie zu Jahwe, und er setzte Finsternis zwischen euch und die Ägypter und führte das Meer über sie und bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Eure Augen, das ist diese Generation der Kinder, damals waren es die Kinder. Jetzt sind sie Erwachsene, 60-Jährige und wie alt. Und ihr wohntet in der Wüste eine lange Zeit und ich brachte euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordans wohnten und sie kämpften gegen euch. Und ich gab sie in eure Hand und ihr nahmt ihr Land in Besitz und ich tilgte sie aus vor euch. Da stand Balak auf, der Sohn Zippors, der König von Moab, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam, den Sohn Beors, rufen, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte nicht auf Bileam hören und er segnete euch vielmehr. Und ich rettete euch aus seiner Hand. Die Gnadenerweisungen Gottes werden hier berichtet, die Stationen Abraham, Isaak, Jakob, dann nach Ägypten, die Zeit in Ägypten, dann die Erlösung aus Ägypten, dann die Wüstenwanderung, dann diese Geschichte mit Bileam und mit den Königen, die sich da entgegenstellten. Vers 11, und ihr zogt über den Jordan und kamt nach Jericho. Das ist ja jetzt auch mittlerweile schon über 20 Jahre her, mehr als 20, oder? Er war ja schon 110 Jahre alt, also vielleicht 30 Jahre her. Und ihr zogt über den Jordan und kamt nach Jericho. Und die Bürger von Jericho und die Amoriter und die Perisiter und die Kanaaniter und die Hethiter und die Girgasiter und die Heviter und die Jebusiter kämpften gegen euch. Und ich gab sie in eure Hand. Und ich sandte die Hornissen vor euch her und sie vertrieben sie vor euch. Die beiden Könige der Amoriter, nicht mit deinem Schwert und nicht mit deinem Bogen. Ich vertrieb sie vor euch, sagt er. Also ich sandte Hornissen vor euch her. Ich sandte meine Gerichtswerkzeuge, oder? Meinen Schrecken oder was immer es war. Gott hat hier gekämpft. Gott hat diese Könige besiegt. Die vertrieben also die beiden Könige der Amoriter. Vers 13, und ich habe euch ein Land gegeben, um das du dich nicht gemüht hast, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, und ihr wohnt darin, von Weinbergen und Olivenbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. Mittlerweile waren also schon fast 30 Jahre, knapp 30 Jahre vergangen oder 25, ich weiß nicht, jedenfalls viele Jahre vergangen. Und sie haben sich jetzt da mittlerweile wirklich schon sesshaft gemacht und haben schon viele Weinstöcke, und also Weintrauben gegessen und Oliven. gegessen von den Bäumen dort. Die Gnadenerweisungen des Herrn, die Segnungen, sie genießen die Segnungen des Landes, die Segnungen des Erblandes. Und wenn man das genießt, was der Herr alles getan hat, wenn man auf das zurückblickt, dann könnte man irgendwie einen dicken Bauch bekommen vor lauter Segen. Jetzt kommt dieser Aufruf, Vers 14 und 15, also sie sollten jetzt eben gerade nicht vergessen. Und nun, fürchtet Jahwe. Fürchtet Jahwe. Und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit. Fürchten, das ist im positiven Sinne, einen, den man liebt und den man fürchtet. Also vorher sagte er, liebt den Herrn. Er wird es nachher auch nochmal sagen. Liebt ihn, ihm anhangen und fürchten, das gehört zusammen. Gott ist der Heilige und der so Barmherzige und Liebende. Und beides ist in einem. Man fürchtet und liebt ihn zugleich. Fürchten im positiven Sinne, das heißt, man richtet sich aus nach ihm. Nicht mit Fürchten im Sinne von Angst haben. Ja. Habe ich schon gesagt, dass die Schweizer, die fürchten die Polizei, oder? In der Schweiz fürchtet man die Polizei. Man hat nicht Angst vor der Polizei, aber man fürchtet sie. Man richtet sich aus nach ihr, weil die haben lauter Blitzer stehen. Fahren Sie mal durch Zürich, dann werden Sie sehen, wie schnell sie geblitzt werden. Ja? Das sind alle 100 Meter sind Blitzer. Und man fürchtet sie. Die fahren alle ganz brav, die Schweizer, durch Zürich. Und jetzt haben sie in Winterthur auch schon alles voller Blitzer. Ja? Also, und die blitzen sogar, wenn man am Handy ist. Die können scheinbar die Hände, das Telefonieren blitzen auch. Und ob man angehängt ist oder nicht, können sie auch blitzen, scheinbar, haben die gesagt. Jedenfalls. Man fürchtet die Polizei, das heißt, man richtet sich aus nach ihr. Man richtet sich aus nach den Gesetzen der Polizei, nach den Verkehrsgesetzen. Die Polizei ist ja nur verantwortlich, dass das durchgezogen wird. Aber man richtet sich aus mit Haut und Haar. Man will nicht zahlen. In der Schweiz, sage ich gleich, 4 Kilometer drüber ist zu viel. Also wenn 50 ist und Sie fahren 54, ist zu viel. Dann kommt schon der Blitzer. Ja, mit 53 geht es gerade noch. 54 ist vorbei. Ja. Fürchten. Also es geht um das Thema Fürchten, um das zu erklären. Fürchten heißt also sich ausrichten danach mit einem gewissen Zittern. Ein gewisses Zittern ist dabei. Oder? Nun fürchtet Jahwe und dient ihm in Vollkommenheit. Hier wiederum dieses Dienen, in Verehrung dienen. Das ist nicht nur einfach das normale Wort für dienen, das ist ein Gottesdienst halten, ihm Verehrung entgegenbringen. In Vollkommenheit, nicht nur irgendwie lässig ihm dienen, in Vollkommenheit, in Gänze. Das hebräische Wort heißt ganz. Und in Wahrheit. In Treue, Wahrheit oder Treue, beides kann übersetzt, so oder so. Beides ist wichtig, Wahrheit und Treue. Und tut die Götter weg. Vers 14. Tut die Götter weg. Wir werden erinnert an 1. Mose 35, Vers 2. Tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient Jahwe. Tut die Götter weg. Götter, die sich von Ägypten dann ausgebreitet haben bis nach Kanaan. Und überall aufgestellt waren. Fremde Götzen. Götzendienst verbreitet sich sehr schnell und sehr überall hin. Und dient Jahwe. Und wenn es übel ist, in euren Augen Jahwe zu dienen, also in Verehrung zu dienen, den Schuldigen verehrenden Dienst zu erweisen. Wenn es übel ist, in euren Augen Jahwe zu dienen, so erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt, wiederum in Verehrung dienen, den Schuldigen verehrenden Dienst erweisen wollt. ob den Göttern, denen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen Jahwe dienen, in Verehrung dienen, den schuldigen, verehrenden Dienst erweisen. So endet jetzt vorläufig die Rede, also ein Plädoyer, ein Aufruf, Gott, Jahwe, zu fürchten und ihm zu dienen. Ihm Gottes Dienst zu erweisen. Und aus Vers 16 kommt jetzt die Antwort des Volkes. Und das Volk antwortete und sagte, fern sei es von uns, Jahwe zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Denn Jahwe, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten und aus dem Haus der Knechtschaft heraufgeführt hat und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan hat. Es ist gut, dass Josua ihnen die Vergangenheit vor Augen geführt hat. Es ist gut, dass er rückblickt und es ist auch gut für uns. Es ist immer wieder wichtig, dass der Christ sich Denkmäler setzt. Ein Denkmal, wo er sich neu dem Herrn ausliefert und wo er zurückblickt an das, was der Herr getan hat. Und der Herr gibt uns Erinnerungszeichen wie das Mahl des Herrn, wo wir immer wieder ganz besonders an das denken können, was der Herr für uns getan hat. Und es ist gut, wenn Sie da zurückblicken. Denket daran, wo ihr wart. Epheser 2, Vers 11. Denkt daran, ihr wart früher so und so. Und dann hat Gott euch herausgeführt, hat Gott euch herausgeholt. Es ist gut, an die Zeit zu denken, wie der Herr dich und mich herausgeführt hat aus dem Sklavenhause der eigenen Sünde. Heraufgeführt hat, Vers 17, und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan hat und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, auf dem wir gegangen sind. Es ist immer so leicht, dass man vergisst, was der Herr getan hat. Georg Müller hat ein Tagebuch geführt, wo er alle seine Gebetserhörungen aufgeschrieben hat. 52.000 Gebetserhörungen hat er aufgeschrieben. Er wurde alt genug, aber er wurde noch über 90 Jahre alt, aber 52.000 Gebetserhörungen. Es ist gut, wenn man sich notiert, was der Herr getan hat. Man vergisst so leicht im eigenen persönlichen Leben. Und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, auf dem wir gegangen sind. Und unter all den Völkern, durch deren Mitte wir gezogen sind. Also er führt die Geschichte vor Augen wieder. Und Josua führte die Geschichte vor Augen und die Ältesten in ihrer Antwort führen die Geschichte vor Augen und sagen, nein, fern sei es von uns, Jahwe zu verlassen. Und 18, und Jahwe hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen Jahwe in Verehrung dienen, ihm den verehrenden, schuldigen Dienst erweisen. Denn er ist unser Gott. Also sie bekunden ihm feierlich, doch, wir wollen genauso wie du, wollen wir dem Herrn dienen. Und jetzt sagt Josua zu ihnen, zum Volk, ihr könnt Jahwe nicht dienen. Jetzt haben sie so feierlich gesagt, wir wollen Jahwe dienen, jetzt sagt Josua, ihr könnt Jahwe nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott und er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird eure Übertretungen und eure Sünden nicht vergeben. Übrigens, das Wort für Gott hier, er ist ein eifersüchtiger Gott, da steht im Hebräischen das Wort für El, also der Mächtige, der Furchtgebietende. Er ist ein eifersüchtiger Furchtgebietender, er ist ein eifersüchtiger Mächtiger. Das ist das seltenere Wort für Gott, das andere heißt immer Elohim, aber hier sagt er El, um zu betonen dieses Furchtgebietende und seine Macht. Er wird eure Übertretungen und eure Sünden nicht vergeben. Natürlich meint er nicht vergeben, wenn sie natürlich nicht Buße tun. Ist klar. Es gibt ja immer Gott ist immer bereit zu vergeben. Aber warum sagt er das? Er möchte sie da jetzt ganz bewusst treffen und ihnen zeigen, passt auf, dass ihr nicht da einen vorschnellen Eid ablegt vor Gott. Ihr könnt das ja gar nicht. Ihr seid ja verdorben. Wenn ihr, ja, Vers 20, wenn ihr Jahwe verlasset und fremden Göttern dient, so wird er sich umwenden und euch Übles tun und euch vernichten. nachdem er euch Gutes getan hat. Ihr könnt ja aber nicht dienen. Also er bremst sie ab. Ja, das ist wie der Herr Jesus, als so viele Leute zu ihm kamen und ihm nachfolgten. Was hat er dann gesagt? Er hat gesagt, wenn du nicht absagst allem, was du hast, kannst du nicht mein Jünger sein. Passt auf, bekehrt euch nicht so schnell, ihr Leute. Es ist besser, ihr überlegt einmal, überschlagt die Kosten. Wer nicht hasset Vater oder Mutter oder Kinder oder Häuser oder sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Er verlangt ein radikales Nein zur Sünde und zum Götzendienst. Ihr könnt Jahwe nicht dienen, aus eigener Kraft nicht. Und passt auf, wenn ihr ein Eid ablegt, seid euch bewusst, was ihr da tut. Vers 21, und das Volk sagte zu Josua, nein, sondern Jahwe wollen wir dienen. Und Josua sagte zum Volk, ihr seid Zeugen. Ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr selbst euch Jahwe erwählt habt, um ihm in Verehrung zu dienen. Ihr seid Zeugen gegen euch selbst. Das heißt, wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr euch selbst als Zeugen gegen euch. Dann ist euer eigenes Wort, das ihr jetzt gegeben habt, wird euch anklagen. Passt auf, was ihr da tut. Wollt ihr wirklich dem Herrn dieses Versprechen geben? Und sie sagten, wir sind Zeugen. Ja, wir sind uns bewusst. Vers 23, so tut nun die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu Jahwe, dem Gott Israels. Alles, was irgend sich angesammelt hat, nun diese 20 Jahre waren vergangen und da hat sich offensichtlich einiges angesammelt. Tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu Jahwe, dem Gott Israels. Das ist dieser Ausdruck, neiget euer Herz. Das ist sehr interessant, das kommt öfters vor in der Bibel. Manchmal heißt es, da betet der Psalmist, Herr, neige mein Herz zu dir oder neige mein Herz zu deinen Geboten, die ich liebe. Psalm 119. Neige mein Herz zu deinen Geboten, die ich liebe. Und es ist beides. Man muss beten, dass Gott einem das Herz neigt, und man muss aber selber auch das Herz neigen. Es ist immer eine zweiseitige Sache. Man muss beten, Herr, mach mich bereit und willig und motiviere mich. Und gleichzeitig muss man auch bereit und willig sein und selber sagen, ja, Herr. Es ist ein Zusammenspiel. Es ist immer ein, Gott arbeitet an uns und wartet. Wie reagieren wir? Wir müssen reagieren. Gott will uns motivieren, wir müssen uns motivieren lassen. Es sind immer zwei Seiten. Es ist nicht einseitig, dass Gott alles tut. Wir liegen im Liegestuhl und warten, bis Gott an uns wirkt. So geht es nicht. Gott ruft uns auf. Gott lässt gewisse Dinge geschehen in unserem Leben, die uns wachrütteln, und dann erwartet er auf Reaktion. Und es liegt immer an uns, wie stark wir jetzt, oder ob wir jetzt Ja sagen, ob wir jetzt radikal sind, und wir sagen, ja Herr, ich will in meinem Leben saubere Sache machen und ich will alle kleinsten Götzen ausräumen. Herr, zeig mir, wo sind sie zu finden? Und dann arbeitet man mit Gott zusammen und genau das will der Herr. Und wenn die Bereitschaft da ist, dann kann der Herr weiterführen. Ihr seid Zeugen, Vers 23, so tut nun die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu Jahwe, dem Gott Israels. Das Volk sagte zu Josua, Jahwe, unserem Gott, wollen wir in Verehrung dienen. Jahwe, unserem Gott, wollen wir den schuldigen, verehrenden Dienst darbringen und auf seine Stimme hören. Und Josua schloss einen Bund mit dem Volk an jenem Tage und gab ihnen Satzung und Recht in Sichem. Josua so schließt jetzt den Bund. Und dann heißt es, Vers 26, und er schrieb diese Worte in das Buch der Weisung Gottes. Also jetzt schriftlich festgelegt. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn auf unter der Terebinte, die beim Heiligtum Jahwes steht. Und Josua sagt zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein. Nicht nur gegen euch, sagt er, gegen uns, er schließt sich selbst ein. Soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte Jahwes gehört, die er mit uns geredet hat, und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und dann entlässt er das Volk. Es ist interessant, der Josua übergibt das Volk dem Wort Gottes. Er übergibt das Volk dem Gesetz Mose. Der bindet das Volk nicht an sich. Er war nicht der Führer und der König. Und wir haben vorher geredet gehabt mit dem Bruder Hans. Das ist schon interessant, oder? Man denkt sich, wo ist denn der Nachfolger von Josua? Hat er das verpasst? Hat er keinen Nachfolger geschafft, da irgendwo einen Nachfolger anzustellen? Es gibt keinen Nachfolger. Es geht nicht darum, dass das Volk auf Menschen jetzt konzentriert wird. Das Volk muss aufs Wort, aufs Gesetz Mose konzentriert werden. Der Priester ist da, ja, der Priester, aber der ist nicht der König. Der Priester, der ist zuständig für die Opferungen. Pinhas, nach Eleazar kommt Pinhas. Aber kein Führer. Die Ältesten sind da, ja, die Ältesten. Die Stammesfürsten, die sind als Verantwortliche da, das ist richtig, aber nicht dieser Führer, an dem man sich ausrichten könnte. Nein, jetzt ist Gott selber der Führer, Theokratie. Jetzt ist Gott selber der Führer und er tut es über das Wort Gottes, über das Gesetz Mose, und das soll eifrig verkündigt werden unter dem Volk. Die Leviten sollen hier mitarbeiten, das Volk zu verkündigen. Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. Und jetzt kommen wir zum Tod und Begräbnis. Eigentlich müsste, ich bin nicht so ganz, der letzte Punkt ist nicht so ganz richtig, was hier steht. Es heißt eigentlich Tod und Begräbnis von Josua, Begräbnis von den Gebeinen Josefs und Tod und Begräbnis von Eleazar. Dreimal Begräbnis und zweimal Tod. Ja. Jetzt wird gestorben hier, Vers 29 bis 33. Es geschah nach diesen Dingen, da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und man begrub ihn im Gebiet seines Erbes in Timnath-Serach auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten. Also die Ältesten haben wirklich das Volk geführt, haben das Volk ermutigt, Gott zu dienen, und das Volk diente dem Herrn auch, solange die Ältesten lebten, die Josua überlebten und die das ganze Werk Jahwes kannten, das er für Israel getan hatte. Vers 32, und die Gebeine Josefs, die die Söhne Israels aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem auf dem Stück Feld, das Jakob von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, für 100 Kesiter gekauft hatte. Da ist das Erbbegräbnis hier in Sichem. Und sie wurden den Kindern Josef zum Erbteil. Und Eleazar, der Sohn Aarons, starb. Und sie begruben ihn auf dem Hügel seines Sohnes Pinhas, der ihm gegeben worden war, auf dem Bergland Ephraim. Pinhas hat dort ein Landstück, und dort wurde Eleazar begraben. Und so endet das Buch Josua mit dem Tod des treuen Dieners. In Richter Kapitel 2 wird das nochmals erwähnt, wird Richter Kapitel 2, Vers 6, und Josua hatte das Volk entlassen, und die Söhne Israels waren hingegangen, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk hatte gedient dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er in Israel getan hatte. Dann war Josua gestorben, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt, und sie hatten ihn begraben im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Heres, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich von Berg Gaasch, und auch jene ganze Generation war zu ihren Vätern versammelt worden, und eine andere Generation war nach ihnen aufgekommen, die den Herrn nicht kannte, auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Und jetzt kommt die nächste Generation. Die eine geht, die nächste kommt. Jetzt ist die Frage, werden sie treu bleiben? Werden sie aus der Erinnerung dessen, was sie von den Vätern gehört haben, werden sie da dem Herrn dienen. David war treu, einige Jahrhunderte später. Obwohl es so viele Jahrhunderte nach der Herausführung aus Ägypten war, David war treu und es gab viele andere, die treu waren, Hiskia und Josia und andere. Es ist möglich, dem Herrn treu zu sein, auch wenn man nicht direkt das große Werk da miterlebt hat, den Auszug aus Ägypten und den Einzug in das Land. So endet hier dieses gewaltige Buch dieses großen Kämpfers Josua, der uns erinnert an unseren großen Herrn Jesus, der für uns gekämpft hat und uns vor die Frage stellt, willst du dem Herrn dienen oder willst du dir selber dienen? Es ist ein gewaltiges Buch für uns. Sind noch Gedanken, Fragen? Wir werden, ich wurde gebeten, wenn es sich machen lässt, dass ich zwei Stunden spreche noch über die Frage des Kanons. Das heißt, die Frage heißt, was ist der neutestamentliche Kanon und warum glauben wir eigentlich an das Neue Testament und warum gerade an die Bücher des Neuen Testaments und warum gerade an die Bücher des Alten Testaments, warum nicht an andere Bücher, warum nicht an das Buch Henoch und warum nicht an den Barnabasbrief und den Clemensbrief und irgendwelche andere Briefe, die ja auch von Christen geschrieben wurden zu ganz, ganz früher Zeit. Ich werde nachher, heute noch, wollen wir noch ein bisschen, wenn es geht, ein bisschen uns noch Zeit nehmen, vielleicht eine halbe Stunde oder gute halbe Stunde, dass wir dann, möchte ich noch etwas über den Kanon sagen und morgen das dann abschließen. Ja, ich denke, das wird sich gut ausgehen. Aber jetzt sind noch Gedanken da zum Buch Josua. Ja. Es ist so, für den alttestamentlichen Gläubigen war das Wichtigste das Land, im Land der Verheißung zu leben. Das sieht man ja auch bei den Erzvätern. Das Land war mit einer Hoffnung verbunden, mit einer ewigen Hoffnung verbunden, denn das Land sollte man ewig besitzen, das war verheißen worden. Und es wird uns nicht so viel gesagt über das Leben nach dem Tode, mit Ausnahme bei Abraham. Da wird uns etwas gesagt, aber auch erst nur im Neuen Testament. Bei Abraham lernen wir, dass er, als er gesehen hat, dass die Verheißung sich nicht hier gänzlich auf der Erde erfüllt, da hat er weitergedacht und setzte seine Hoffnung auf eine Stadt, auf eine himmlische Stadt. Für ihn war das Sterben dann nicht einfach nur so ein, ich gehe den Weg aller Welt. Für ihn war Sterben, also schon, er wusste, es geht nach dem Tod weiter. Und er setzte also auf das Jenseits. Das ist hier einmalig. Das erfahren wir nur über Hebräerbrief, Kapitel 11. Selbst im Alten Testament selber lesen wir das gar nicht, aber das ist eine Schlussfolgerung, die der Hebräerschreiber zieht im Heiligen Geist, inspiriert durch den Heiligen Geist, und er sagt uns das. Und das zeigt, dass also Abraham tatsächlich diese Hoffnung hat, die über das Irdische hinausgeht. Aber ansonsten findet man das nicht, mit Ausnahme im Buch Daniel, da gibt es dann noch ein paar Stellen, wo von der Auferstehung der Toten die Rede ist, Daniel 12. Aber sonst ist sehr wenig über das Leben nach dem Tode im Alten Testament berichtet. Man weiß nur, es gibt ein Totenreich und man geht dorthin. Und es gibt ein Weiterleben im Totenreich, man geht ins Totenreich, aber genaue Vorstellungen bekommen wir gar nicht im Alten Testament. weil das Alte Testament so ganz stark auf das Erbland konzentriert ist. Und es wäre wahrscheinlich auch schwierig für uns, für damals würde man auf das Jenseits sich stark konzentrieren, denn die Konzentration war dieses Land, auf den Messias, der zu diesem Land kommen wird, auf den Berg Zion, wo der Messias sein Königreich errichten wird. Also und deshalb erfahren wir so wenig. Und wenn er dann einfach sagt, ich gehe den Weg aller Welt, das heißt, wir müssen alle sterben, ich gehe auch den Weg jetzt, wo ich sterben werde. Und man wusste, es gibt irgendwie ein Weiterleben im Jenseits, aber viel mehr wird uns nicht gesagt. Also ich kann die Frage nicht so gut beantworten. Es ist nicht Hoffnungslosigkeit, denn die Hoffnung des alttestamentlichen Gläubigen ist verbunden mit dem messianischen Reich. Und vielleicht hat sich der alttestamentliche Mensch das dann so vorgestellt, man wird dann wieder aufgeweckt und lebt dann in diesem irdischen, messianischen, ewigen Königreich. Ich weiß es nicht. Aber nach Daniel gibt es eine Auferstehung der Toten. Ja. Wenn der Jude das gelesen hat, dass die werden erwachen, die einen zu ewigen Schmach, die anderen zu ewigen Leben, dann bedeutet das, sie werden wieder lebendig und leben dann im Land weiter, in Ewigkeit. Also Hoffnungslosigkeit darf man nicht sagen. Aber hier ist nur allgemein der Weg aller Welt, also ich sterbe.
Ist das eigentlich, oder?
Ist das nur was dazu?
Ist es eigentlich normal, dass so oft der Glaube und der Gottesdienst, wie soll ich sagen, an einer einzelnen Person hängt, oder muss man dagegen ankämpfen? Weil Mose war weg auf dem Sinai und haben gesagt, Mose ist weg, wir müssen was Neues machen. Jetzt Josua und die Ältesten sind weg, dann wird es schwierig. Und auch sonst später bei den Königen ist ja irgendwie interessant, dass nicht der Durchschnittsmensch beleuchtet wird von der Bibel, sondern der König, der Führer.
Aber gerade bei Josua merkt man, es ist nicht so sehr Josua, der dann, gut, er so lange lebt, folgen sie, und die Ältesten sind auch da, dass und das Buch der Richter zeigt uns, dass Gott sich schon auf sich konzentriert. Der Richter selber war nicht so wichtig. Der Richter war ja eigentlich nur der Befreier aus der Not. Und dann hat er einfach recht gesprochen. Aber er war nicht so stark auf die Personen konzentriert. Erst als die Könige kommen, dann ist er wieder stark auf die Person konzentriert. Gott möchte, es ist so, Gottes Ziel ist klar. Gottes Ziel ist klar, eine Theokratie errichten, wo alle auf Gott ausgerichtet sind. Und der König sollte nur ein Hirte sein, ein ganz einfacher Hirte, der ein bisschen schaut, wie geht's ihnen, der sich verantwortlich fühlt, aber eigentlich in alles in Abhängigkeit von Gott tut und der das Volk auch ermutigt, von Gott abhängig zu werden. Und David war ein sehr gutes Vorbild, ein sehr großes Vorbild in dieser Hinsicht. Gott wollte eigentlich die Menschen nicht so sehr auf Menschen konzentrieren. Dann eines Tages sollte der König kommen. Wenn man die Psalmen liest, das ist sehr interessant, wenn man die Psalmen liest, es sind ja 5 Psalmbücher, und bei den Psalmbüchern da hast du eine starke Konzentration auf das davidische Königtum, der davidische König und Gottes Bund mit dem David. Und immer wieder dreht sich alles um den David. Und der David, also viele Psalmen sind ja nach David geschrieben, also lange nach David. Aber man hat immer noch das davidische Königtum vor Augen. Man weiß, das Königtum, das Gott dem David versprochen hat, da sitzt immer einer auf dem Thron. Der Thron Davids wird nicht leer bleiben, es wird immer weitergehen. Gott hat dem David versprochen, ein ewiges Königreich aufzurichten, und es wird nicht fehlen an einem, der auf dem Thron Davids sitzt. Und dann kamen dann kam Israel in die große Not, und dann kamen die Babylonier und die Assyrer kamen, Babylonier vor allem, jetzt in Juda, und dann ist dieser Psalm 89, der ist gewaltig, da schreibt er, es beginnt mit den Gnadenerweisungen Gottes an David und was Gott dem David alles zugesagt hat, und das Königtum Davids wird beschrieben, und seinem Nachkommen wird der Thron bleiben, und dann heißt es plötzlich, ja und jetzt? Was ist jetzt aus dem Königtum Davids geworden? Nichts ist geworden, also dort heißt es im Psalm 89, wenn ihr das kurz kurz zeigen darf. Da haben Sie also Psalm 89, Vers 20, damals sprachst du in einem Gesicht zu deinem Frommen und sagte sich, ich erhöhte einen Erwählten aus dem Volk am Ende von Vers 20. Ich habe David gefunden, meinen Knecht. Und dann wird über David gesprochen, Vers 24, seine Bedränger zerschlage ich, seine Hasser schlage ich, stoße ich nieder. Und Vers 25, meine Treue und meine Gnade sind mit ihm und durch meinen Namen wird sein Horn hoch erhöht, also seine Kraft wird hoch erhöht sein. Vers 26, Vers 28, ich werde ihm zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten über die Könige der Erde, der David, oder? Wunderbar. Vers 29 ist noch besser. Auf ewig bewahre ich ihm meine Gnade. Auf ewig. Und mein Bund wird fest bleiben mit David. Und ich setze seinen Samen ein für immer auf seinen Thron. Immer auf seinem Thron. Auf Davids Thron wird immer ein König sitzen. Herrlich. Wenn seine Söhne meine Weisung verlassen und nicht wandeln in meinen Verordnungen, wenn ich sie in meine Satzungen entweihen und meine Gebote nicht halten, werde ich ihre Übertretung mit der Rute heimsuchen. Aber meine Gnade, Vers 34, meine Gnade werde ich nicht von ihm wenden und nicht verleugnen meine Treue und ich werde nicht entweihen meinen Bund, nicht ändern. Vers 36, einmal habe ich es geschworen bei meiner Heiligkeit, sollte ich David je lügen? Nein, ich halte das, was ich tue, sagt Gott, oder? Vers 37, sein Same wird ewiglich bleiben und sein Thron wird wie die Sonne, also immer, immer und ewig bleiben vor mir, wie der Mond, der immer da ist. Ja. Und jetzt Vers 39, aber du hast uns verworfen und verstoßen, bist zornig geworden gegen deinen Gesalbten. Der Gesalbte war der König Israels. In dem Fall war das Joachim zu der damaligen Zeit. Gabst den Bund deines Knechtes preis, entweihtest seine Krone, warfst sie zu Boden, hast eingerissen alle seine Mauern, seine Bergfesten in Trümmern gelegt. Es plündern ihn alle, die des Weges vorübergehen. Er wurde seinen Nachbarn zum Hohn. Du erhöhtest die Rechte seiner Bedränger. Du erfreutest alle seine Feinde. Vers 45, du hast ein Ende gesetzt seinem Glanz und seinen Thron, den Thron Davids, zur Erde gestürzt. Du hast verkürzt die Tage seiner Jugend. Mit Schmach hast du ihn bedeckt. Und jetzt kommt die große Frage des Psalmisten. Bis wann, Herr, wie lange, Herr, willst du dich ständig verbergen? Vers 46, Vers 48, der Gedenke, wie vergänglich ich bin. Vers 49 oder Vers 50. Wo sind deine früheren Gnaden? Wo sind deine Gnadenerweisungen, mein Herr, die du dem David geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, mein Herr, der Verhöhnung deiner Knechte, dass ich in meiner Brust trage, das Höhnen aller vieler Völker, womit deine Feinde höhnen, Herr, womit sie höhnen die Fußspuren deines Gesalbten, des Königs. Damit endet der Psalm. Das gelobt sei der Herr ewiglich, das ist so der Schluss hinter jedem Psalmbuch. Das Psalmbuch endet. Und jetzt? Das ist das dritte Psalmbuch gewesen, jetzt kommt das vierte Psalmbuch. Und im vierten Psalmbuch, ab Psalm 90, 91, 92, 93, 94, 95, das sind die Königspsalme, da wird dann gesagt, der Herr ist König, Yahweh ist König. Und Psalm 110 heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Jetzt sitzt einer zur Rechten des Gottes auf dem Thron Davids, einer ewiglich. Der Herr sprach zu meinem Herrn, sitze zu meiner Rechten. Und herrsche mitten unter den Feinden. Jetzt wird alles auf Gott selber, Gott selber übernimmt das Königtum. Also der König David war der beste von allen Königen, oder? Jetzt ihm wird der ewige Thron verheißen und jetzt sagen sie, und was ist passiert? Jetzt liegen wir alle am Boden, der Davids Thron ist leer und alle Israel ist am Ende. Und was jetzt? Das vierte Psalmbuch gibt die Antwort. Die einzige Lösung ist, dass der Davidsthron von Gott selber besetzt wird. Wenn Gott auf dem Davidsthron sitzt, dann wird alles gut. Wie kommt Gott auf den Davidsthron? Da ist jetzt der Ausblick auf den Messias. Also man hat anfänglich die Menschen, da war Mose, da war Josua, da waren die Ältesten, aber es war, dass Gottes Ziel war, nicht die Menschen. Gottes Ziel war, die Menschen soll, man soll sich an Gott richten. Aber sie haben es nicht gelernt. Sie haben gesündigt und dann hat es immer wieder Probleme gegeben. Gott hat ihnen dann Könige geschickt. Aber dann hat Gott ihnen David geschickt und hat ihm David einen ewigen Thron verheißen. Und jetzt kommt der Davidsthron. Der wird zerstört, der Davidsthron zuerst, liegt am Boden. Und dann kommt der Messias und setzt sich auf den Davidsthron. Dann kommt Gott selber, der Herr sprach zu meinem Herrn, und setzt sich auf den Davidsthron. Jetzt wird alles wieder so, wie Gott es sich gedacht hat. Eine Theokratie. Gott herrscht am Thron und nicht irgendwelche Menschen sind jetzt wichtig, nur noch Gott ist wichtig und dieser Messias, das ist ja Gott. Gott selber sitzt auf dem Davidsthron und so wird das Gottesreich gebaut. Gott möchte, dass wir nicht auf Menschen ausgerichtet sind, sondern dass sein Volk soll nicht auf Menschen ausgerichtet sein. Aber leider ist es immer wieder passiert in der Geschichte, dass das Volk versagt hat, auf Menschen geschaut hat oder Menschen haben versagt. Also als Antwort auf die Frage, ich kann nur sagen, letztlich will Gott das nicht, dass Menschen hier im Zentrum stehen, sondern dass Gott selber im Zentrum steht. Das geschieht durch den Messias. Der Messias, Gott selber wird Mensch und setzt sich auf den Davidsthron. Und heute sind wir ausgerichtet nach diesem, auf diesen König, Jesus Christus. Ich denke, es ist ein guter Platz, wo wir Pause machen können. Wollen wir noch eine Gebetsgemeinschaft haben? Und dann haben wir, nach der Pause möchte ich ein paar Gedanken zum Kanon noch sagen.